Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesjustizminister Maas hat Fehler der Behörden im Umgang mit dem Berlin-Attentäter Amri eingeräumt. Er versprach rasche Aufklärung mit einem ausführlichen Bericht, der Abläufe und Verantwortlichkeiten nachzeichnen werde. Bekannt ist, dass die Behörden von zahlreichen Verfehlungen Amris wussten. So war er mit 14 verschiedenen Identitäten unterwegs und er war als Gefährder eingestuft, also als Person, der ein Anschlag zugetraut wird.
Er suchte Kontakt zu radikalen Islamisten, informierte sich über Bombenbau und sprach offen über Anschlagspläne. Viel über Anis Amri war Polizei und Geheimdiensten bekannt, doch die Behörden stoppten ihn nicht. Der Justizminister spricht im ZDF konkret von Fehlern.
Es kann sich nach dem, was da geschehen ist und nach dem, was man mittlerweile weiß, niemand hinsetzen und sagen, es sind keine Fehler gemacht worden.
Zu schnell geht das den Innenpolitikern der Union. Sie wollen auf den Untersuchungsbericht von Innen- und Justizministerium warten.
Ich denke, wichtig ist jetzt erstmal abzuwarten, was der Bericht tatsächlich gibt, um beurteilen zu können, wo sind welche Dinge passiert. Hat es eben Fehleinschätzungen gegeben oder sind es Zusammenhänge, die gesetzgeberischen Handlungsbedarf haben?
Gesetzesverschärfungen wie die elektronische Fußfessel zur Ortung von Gefährdern hat die Regierung bereits angekündigt. Vorschnell meinen die Grünen.
Herr de Maizière und Herr Maas geben Pressekonferenzen, obwohl sie eben die im Raum stehenden Fragen noch gar nicht geklärt haben. Wissen Sie, wir reden über Fußfesseln und über alle möglichen Dinge, ohne genau zu wissen, was im Fall Amri eigentlich falsch gelaufen ist.
Der Fall Amri zeigt für die Linke, der Staat habe schlicht den Zeitpunkt verpasst, einzuschreiten.
Ändern muss man einfach die Einschätzung, wann der Staat Gefahrenabwehr handelt und wann er weiter versucht, Informationen zu erlangen.
Den Bericht zum Fall Amri erwartet der Innenausschuss des Bundestags am Mittwoch. Justizminister Maas trifft den heiklen Punkt in der Aufarbeitung des Berliner Terroranschlags. Denn Anis Amri war ganz unterschiedlichen Behörden in Bund und Ländern als gefährlich bekannt. Angesichts wichtiger Wahlen in diesem Jahr liegt in der Fehlersuche auch politischer Sprengstoff.
Von der Kölner Polizei gibt es neue Erkenntnisse zu ihrem Einsatz in der Silvesternacht. Ein Großaufgebot hatte Hauptbahnhof und Domplatte gesichert, um Übergriffe wie beim Jahreswechsel zuvor zu verhindern. Ausgegangen wurde davon, dass sich wieder vor allem Nordafrikaner versammelt hatten. Die bisherige Auswertung ergab nun laut Polizei, dass die meisten der Kontrollierten aus Syrien oder dem Irak stammen. In vielen dieser Fälle blieben aber Zweifel an der Nationalität.
Friedlich ging es in der Silvesternacht in Köln zu. Aber nach den Erfahrungen vom Vorjahr war die Polizei besonders auf Übergriffe durch Nordafrikaner eingestellt. Nach ersten vorläufigen Ermittlungsergebnissen zeigt sich aber, dass in diesem Jahr offenbar Nordafrikaner in der Minderheit waren. Nur 30 überprüfte Personen kamen laut Polizei aus Marokko und Algerien.
Wir haben 674 Personen identifiziert. Da haben wir bei 425 Personen die Nationalitäten vorläufig erhoben. Man muss natürlich sagen, dass Dokumente vorgelegt wurden, die auch nicht immer als amtliche Dokumente zählen, die man zu einem sicheren Verfahren benötigt. Insofern gibt es hier noch Nachermittlungen.
Noch in der Silvesternacht hatte die Polizei gesagt, dass überwiegend Nordafrikaner nach Köln gekommen seien. Vor Ort setzte sie Übersetzer und Experten ein, die zu diesem Ergebnis kamen. Jetzt zeigt sich, dass die Überprüfung schwierig ist. Denn bei der Registrierung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge machen Zuwanderer laut Polizei immer wieder falsche Angaben, um ihre Asylchancen zu verbessern. Daher gelten auch die Ermittlungsergebnisse von heute nur als vorläufig.
Wir wissen jetzt, dass es ein hoher Anteil an Personen aus Afghanistan, aus dem Irak und Syrien war. Bei den syrischen Nationalitäten müssen wir aber davon ausgehen, dass es noch Korrekturen geben wird. Wir wissen von jungen Männern aus Nordafrika, dass sie bevorzugt sich als syrische Kriegsflüchtlinge ausgeben, um hier ihre wahre Identität zu verschleiern.
Die Polizei in Köln betont, dass sie an Silvester 2016 vorbeugend Personen überprüft habe, um Straftaten zu vermeiden, nicht aber, weil tatsächlich Delikte vorlagen. Dadurch konnte sie nur Personalien aufnehmen, aber nicht direkt vor Ort überprüfen. Insgesamt aber haben die Polizeimaßnahmen in der Silvesternacht auch für mehr Sicherheit gesorgt.
Die SPD will sich dafür einsetzen, dass Deutschland sicherer und sozialer wird. Auf ihrer Klausur in Berlin fasste die Bundestagsfraktion eine Reihe von Beschlüssen, mit denen sie ins Wahljahr 2017 ziehen will. Dazu gehört unter anderem die Forderung nach mehr Steuergerechtigkeit und schärferen Sicherheitsgesetzen nach dem Anschlag in Berlin.
Start ins Wahljahr, doch die Umfragen sind im Keller. Die SPD bereitet sich auf einen harten Wahlkampf vor. Ihre Themen: Sicherheit und Gerechtigkeit.
Wir wollen einen handlungsfähigen Staat, der die Menschen beschützen kann vor Kriminalität, vor Gewalt, vor Terroranschlägen. Aber wir wollen auch Deutschland wieder gerechter machen. Viele Menschen haben das Gefühl, dass es in vielen Bereichen nicht mehr gerecht zugeht in diesem Land.
Konkret geht es unter anderem um Beschlüsse zur Familienpolitik. Eine Familienarbeitszeit soll es Eltern erleichtern, maximal 90% zu arbeiten. Einbußen soll ein Familiengeld ausgleichen. Außerdem will die SPD die schrittweise Abschaffung der Kita-Gebühren und einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Der SPD-Vorsitzende rief seine Partei heute zu einem 150-prozentigen Wahlkampf auf und setzt Akzente. Gabriel widersetzt sich dem Sparkurs des Finanzministers und fordert, die Milliarden Steuerüberschüsse für Schulen und Infrastruktur auszugeben.
Wir müssen in die wirtschaftliche Zukunft des Landes investieren, damit wir morgen auch noch viele Arbeitsplätze haben und möglichst gut bezahlte Arbeit haben.
Auftakt für den Bundestagswahlkampf.
Trotz schlechter Umfragewerte, die SPD gibt sich optimistisch und setzt darauf, wenn Ende Januar schließlich ihr Kanzlerkandidat feststeht, dass sie dann in den Meinungsumfragen punkten kann.
Die CDU-Spitze ist am Abend zu einer zweitägigen Klausur im saarländischen Perl zusammengekommen. Ein Thema ist der Streit über die Verwendung der Milliardenüberschüsse im Bundeshaushalt. Nach den bisherigen Plänen des Vorstands sollen diese künftig zu je einem Drittel für Infrastruktur- und Zukunftsprojekte, für Steuersenkungen und schließlich für Sicherheitsausgaben und zur Schuldentilgung verwendet werden. Ein entsprechender Entwurf soll morgen verabschiedet werden. Als eine seiner letzten Anordnungen hat der scheidende US-Präsident Obama eine seit mehr als 20 Jahren geltende Regelung für Flüchtlinge aus Kuba gekippt. Bislang durfte bleiben und Asyl beantragen, wer es geschafft hatte, US-Territorium zu betreten. Dieses Privileg entfällt nun. Wer illegal einreist und keinen humanitären Schutz genießt, wird zurückgeschickt. Havanna erklärte sich im Gegenzug bereit, diese Flüchtlinge wieder aufzunehmen.
Mit den abenteuerlichsten Booten versuchten sie es. Kubanische Flüchtlinge auf dem Weg in die USA. Wer von der US-Küstenwache aufgegriffen wurde, wurde zurückgeschickt. Wer es die 90 Meilen bis nach Florida schaffte, bekam Papiere und durfte bleiben. Diese Sonderregelung nur für Kubaner stammte aus den 90ern. Seitdem sind wohl Hunderttausende in die USA eingereist. Wie viele bei der Flucht ums Leben kamen, ist unbekannt. Eine Woche vor Ende seiner Amtszeit hat Präsident Obama diese Regelung nun beendet. Sie stamme aus einer anderen Zeit, heißt es in seiner Erklärung. Man werde kubanische Migranten von nun an auf dieselbe Weise behandeln wie Migranten aus anderen Ländern. In Kuba begrüßte die Regierung den Schritt, die alte Regelung habe Schlepper und Verbrecher begünstigt. Wir beenden hiermit eine explosive Flüchtlingskrise. Eine normale, sichere und geregelte Migration nützt beiden Staaten. In Miami, wo besonders viele Exilkubaner leben, gab es Kritik an Obamas Entscheidung. Ich glaube Obama nicht. Er ist ein Lügner. Er verrät uns für seinen Wunsch nach mehr Nähe zu Raúl Castro. Viele Exilkubaner hoffen nun, dass Donald Trump die alte Regelung nach seinem Amtsantritt wieder einführt. Bislang hat sein Lager sich nicht dazu geäußert.
Sturmtief Egon hat in vielen Regionen Deutschlands mit Neuschnee, Verwehungen und Windböen für winterliches Chaos gesorgt. Auf Straßen und Autobahnen ging es nur schleppend voran. Bei der Bahn und im Flugverkehr kam es zu wetterbedingten Verspätungen oder Ausfällen. Wegen der Gefahr herunterfallender Äste oder umkippender Bäume warnen die Behörden vor Waldausflügen.
Selbst die Räumfahrzeuge mussten vielerorts vor Sturmtief Egon kapitulieren. Besonders hart hatte es die Region Franken getroffen. Auf der A7 nach Hessen ging nichts mehr. In der Region brach teils auch die Stromversorgung zusammen. Schnee und Eis hatten schon in der Nacht im Südwesten den Verkehr lahmgelegt. Die Folge: kilometerlange Staus wie hier auf der A48 bei Koblenz. Die Autofahrer brauchten viel Geduld, bis Räumfahrzeuge die Lage nach Stunden in den Griff bekamen.
Ich würde es momentan mal als katastrophal bezeichnen. Ich meine, es war angekündigt und ja, sehen ja, ne?
Das Beste aus der Situation machen, hieß es auch in Niedersachsen. Quergestellte Lkw und Unfälle legten den Verkehr auf vielen Straßen auf Eis. Auf dem Frankfurter Flughafen wirbelte Egon auch ohne Schnee einiges durcheinander. Wegen des Sturms mussten mehr als 120 Flüge annulliert werden. Es gab zahlreiche Verspätungen. Egon bremste auch die Bahn aus. ICEs durften nur noch mit maximal 200 Kilometern pro Stunde fahren. Die Folge: die Fahrgäste mussten warten. Es gab viele Verzögerungen. Die Aufräumarbeiten dauern vielerorts noch an. Die Behörden warnen vor Waldspaziergängen. Zahlreiche Bäume könnten durch Sturmschäden noch umstürzen.
Über neue Wetterentwicklungen und ihre Folgen informieren wir Sie fortlaufend auch in unserer Tagesschau-App. Vor der Küste Westaustraliens ist es US-Forschern erstmals gelungen, rote Seedrachen in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten und zu filmen. Die Meeresfische leben in 50 Metern Tiefe und werden etwa 25 Zentimeter groß. Sie erinnern im Körperbau an Seepferdchen. Dass es die roten Seedrachen überhaupt gibt, war bisher nur durch Funde toter Tiere bekannt.
Es sind einmalige Bilder. Dieser rubinrote Seedrache schwebt vor der Küste von Westaustralien durch die Algenwelt. Dass diese Art der Seedrachen überhaupt existiert, wissen Forscher erst seit 2015. Jetzt wurden sie zum ersten Mal in ihrem natürlichen Lebensraum gesehen und gefilmt. Mit dabei die Berliner Meeresbiologin Josephine Stiller, die in San Diego forscht. Wir erreichen sie per Skype.
Wir haben den Fisch auf einem Monitor gesehen. Wir hatten einen kleinen Tauchroboter, der für uns da die Augen unter Wasser gegeben hat. Und als wir den dann gesehen haben, haben wir alle gekreischt und waren ganz aufgeregt.
Bis zu 25 Zentimeter lang wird ein roter Seedrache. Damit ist eine dritte Art von Seedrachen beschrieben. Tote Exemplare dieser dritten Art lagerten Jahrzehnte unerkannt in Museen. Da sie schnell ausbleichen, merkten Forscher nicht, dass es sich um eine eigene Art handelt. Erst Gentests brachten die Überraschung. Die jetzt veröffentlichten Aufnahmen werden in der Wissenschaftswelt viel diskutiert.
Und das Besondere und Spannende an dieser Art ist jetzt, dass sie eben doch ein bisschen mehr am Seepferdchen dran ist als die anderen Arten in der Gruppe. Und das wirft natürlich evolutionär einige Fragen auf, die die Wissenschaftler jetzt zu untersuchen haben.
Sorgen um die Seedrachen machen sich die Forscher wegen der Fischerei und des Aquarienhandels. Die beiden bekannten Arten stehen unter Artenschutz. Das fordern die Wissenschaftler jetzt auch für den roten Seedrachen.
Die deutschen Handballer sind erfolgreich in die WM in Frankreich gestartet. Der Europameister besiegte im Auftaktspiel der Gruppe C Ungarn mit 27-23.
Uwe Gensheimer ist der herausragende Akteur dieses schweren Auftaktspiels gegen Ungarn in Rouen. Deutschlands Kapitän, dessen Vater erst vor wenigen Tagen völlig überraschend verstarb, avanciert mit insgesamt 12 Toren zum besten deutschen Werfer. Die DHB-Auswahl kommt gut in die erste Halbzeit und hat mit Silvio Heinevetter einen Weltklasse-Torwart zwischen den Pfosten stehen. Zur Halbzeit führt Dagur Sigurdssons Team mit 5 Toren, verliert aber dann durch viele Zeitstrafen den Rhythmus. Nur dank Heinevetter bleibt Deutschland im Spiel. Kai Häfner erzielt in der zweiten Halbzeit nach über 9 Minuten ohne Tor das wichtige zwischenzeitliche 17-15. Der Hannoveraner ist mit insgesamt 7 Treffern zweitbester deutscher Werfer. Am Ende aber ist es Uwe Gensheimer und dessen 100%ige 7-Meter-Quote, die maßgeblich zum deutschen Auftaktsieg beiträgt. Deutschland siegt 27-23 gegen Ungarn.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 14. Januar.
Wechselhaftes, zunächst windiges Winterwetter erwartet uns. In Verbindung mit Sturmböen muss vor allem im Bergland mit Schneeverwehungen gerechnet werden. Regional gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht schneit es zeitweise vom Westen bis in die Mitte auch mal Schneeregen oder Regen. Am Tag zahlreiche Schneeschauer, vor allem an den Nordwestseiten der Berge schneit es auch länger, nur vereinzelt im Flachland noch Schneeregen. In der Nacht 2 bis minus 9 Grad, am Tag minus 2 Grad an den Alpen, 5 Grad auf den ostfriesischen Inseln. Am Sonntag wechselhaftes Wetter, teilweise freundliche Abschnitte. Am Montag ist es im Nordwesten meist freundlich, sonst schneit es gebietsweise. Am Dienstag scheint im Norden und Nordwesten häufig die Sonne, sonst nur noch örtlich etwas Schnee.
Mehr zum Schneechaos in Deutschland und Europa um 21.45 Uhr mit Karin Mioska in den Tagesthemen. Außerdem, was wusste Winterkorn wann in der Volkswagen-Diesel-Affäre? Eine Spurensuche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.